Der Staat hat jahrelang seine eigenen Bürgerinnen und Bürger ausspioniert. Bei jeder siebten ist eine sogenannte Fische angelegt worden.
Die Swiss Air hat Schulden im Betrag von 7,8 Milliarden Franken.
Gewählt ist mit 125 Stimmen.
Élu avec 125 voix.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Zeitgenossenschaft, im folgenden Gespräch erörtern wir die sehr spannende Lebensgeschichte von Frédéric César de la Harpe, einem Schweizer Politiker, welcher in einem bewegten Leben zwischen 1754 und 1838 viel erlebt hat. Mitunter hat er für die Unabhängigkeit des Kantons Waadt von der Obrigkeit in Bern gekämpft, hat einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Erziehung eines wichtigen russischen Zaren beigetragen, hat in der Schweiz per Staatsstreich kurzzeitig die Macht an sich gerissen und hat schließlich auch mit Napoleon Bonaparte verkehrt. Wie all das zusammenhängt, erzählt unser Gast Olivier Meuli, welcher sich intensiv mit dem Protagonisten auseinandergesetzt hat. Ich möchte euch aber vorwarnen. Aufgrund einer Sprachbarriere zwischen mir und dem heutigen Gast entsprechen einige Teile des folgenden Gesprächs nicht dem üblichen Audiostandard dieses Podcasts. Es kann Stellen enthalten, welche eher schwer verständlich sind. Ich habe mich aber aus drei Gründen entschieden, die Unterhaltung als Bonusfolge dieser zweiten Staffel der Zeitgenossenschaft trotzdem zu veröffentlichen. Erstens ist die Lebensgeschichte des Protagonisten Frédéric César de la Harpe sehr spannend und in unserer Schweizer Geschichtsschreibung nicht sehr präsent. Zweitens kommt mit Olivier Meuli zum ersten Mal ein Vertreter der französischsprachigen Westschweiz zu Wort in diesem Format. Drittens hatten wir beim Probehören das Gefühl, dass zwar einige Stellen etwas schwer verständlich sind, es aber trotzdem möglich ist, dem roten Faden der Unterhaltung zu folgen. Es wäre sehr schade gewesen, diese spannende Biografie im digitalen Mülleimer unseres Archivs verschwinden zu lassen. Dann noch etwas Werbung in eigener Sache. Die Zeitgenossenschaft umfasst nun 12 Folgen und ich arbeite aktuell an einigen spannenden Projekten mit sehr interessanten Gästen für künftige Episoden. Wenn euch dieses Format gefällt, könnt ihr zur Reichweite des Podcasts beitragen. Hinterlasst zum Beispiel eine Bewertung bei Spotify oder erzählt eurem Umfeld von uns. Oder wisst ihr ein spannendes Thema für eine künftige Folge? Dann schreibt gerne ein Mail an info@zeit-genossenschaft.ch. Jede Hilfe wird sehr geschätzt. Nun aber viel Spaß bei unserer Folge zu Frédéric César de la Harpe, dem Erzieher von Zar Alexander I. Herr Meuli, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für das heutige Gespräch.
Guten Tag.
De la Harpe wird 1754 in Roll in der Waadt geboren und durchläuft danach bis 1774 eine Ausbildung als promovierter Jurist. Können Sie uns etwas zur Schweiz in dieser Zeit erzählen?
Das ist die Schweiz des Ancien Regime, der 13 Orte. Das ist kleine Staaten mit einer eher mehr oder kleinen Umgebung, der ganz einfach untertan ist. Das ist Oligarchien, die in diese Staatsstädte herrschen, mit verschiedenen Charakteristiken. In Solothurn, Bern und Freiburg herrschen Patriziat, eine Art Aristokratie in dem Sinne der Schweiz, die ein bisschen weniger aristokratisch als Frankreich selbstverständlich ist oder als anderen Fürstentum und so weiter. Es gibt die Korporationen, die in Zürich, Schaffhausen oder Basel beherrschen, das ist Industrie, Kommerz, Städte, und die Kantone als Landgemeinden, die kleinen Kantone, die trotzdem sehr reaktionär sind. Sie sind ein bisschen die Modelle der Demokratie, aber die Realität in der Schweiz oder in den Gegenden an diesem Moment war ein bisschen verschieden. Das Bild der Landgemeinde ist wichtig, schon an diesem Moment, mit der Romantik zum Beispiel. Und dieses Bild bleibt wichtig danach, bis zum 19. Jahrhundert als Ideal. Aber die Realität ist klar. Und im 19. Jahrhundert wissen die Leute, dass nur Oligarchien, ländliche Oligarchien in diesen Kantonen beherrschen. Aber das ist so, die Schweiz ist eine Schweiz, das Ancien Regime, und deshalb sind die Untertanen sehr interessiert, wenn die Revolution in Paris ausbricht.
Vielleicht noch kurz zum politischen System, also diese verschiedenen Staatsgebilde, oder? Also Bern, Zürich, Basel, Schaffhausen, die sind eher lose miteinander verbunden.
Sie koordinieren sich im Rahmen der Tagsatzung, aber jeder Kanton bleibt absolut unabhängig.
Ja, ist eigentlich ein eigener Staat.
Genau. Was vielleicht wichtig ist zu präzisieren, diese Kantone sind alles wissend und mächtig in dem Kanton, sie haben Untertanen, aber die Beziehungen zwischen Untertanen und der Macht sind nicht so autoritär wie in Frankreich zum Beispiel. Mhm. Es gibt spezielle Beziehungen, weil diese Kantone sind relativ reich im schweizerischen Verhältnissen, aber nicht so, als wir konnten, weil die Armeen sind relativ gering. Deshalb auch ist die Schweiz relativ schnell in die Vorindustrialisierung. Die Oligarchien investieren mehr in die Protoindustrie, wie wir sagen, als in die Armee und in den Luxus. Klar, Versailles ist das Modell. Wir können die Bilder der Herrscher in dieser Zeit, das ist sehr lustig, wie sie wollen, nach Ahnen oder nach Effen, die französische Aristokratie. Aber diese Beziehungen sind ein bisschen verschieden und ein bisschen mehr, nicht demokratisch, aber leichter als in Frankreich. Aber trotzdem, die Untertanen sind dominiert und eine Art Widerstand beginnt aufzuheben, wenn die Revolution ausbricht. Die Ideen sind wichtig.
Das ist auch noch wichtig für unsere Geschichte. Unser Protagonist ist eben ein geborener Waadtländer, oder? Und die Waadt ist ein Untertanengebiet der Stadt Bern, genau. Damit eigentlich keine politische Organisation, sondern ein beherrschtes Gebiet ohne Selbstbestimmungsrecht.
Genau. Und das ist das Problem für die Eliten des Kantons. Sie können zu einem gewissen Grad ein bisschen in die Karriere fortschreiten, aber es gibt klare Grenzen. Und die Arroganz der Berner ist vielleicht das Hauptargument gegen die Berner. Und diese Eliten sind frustriert. Und Raab ist ein Mitglied dieser Elite. Seine Karriere im Pays de Vaud ist relativ gut für einen Waadtländer, aber einen Moment, das ist fertig, Schluss.
Ja, er kann halt nicht in das Patriziat der Stadt Bern eintauchen, sondern genau, er kann einfach in die kantonale Elite eingehen. Genau. Oder das ist er als Jurist in Lausanne.
Auch in der Armee können die Waadtländer relativ nicht sehr hoch gehen. Das ist wirklich ein Problem. Es sind viele Soldaten in dem Bataillon, Regimente, im Dienste ausländischen Mächte sind, aber sie können nicht wirklich zum Höhengraden zu gehen.
Für die Zuhörer müssen wir vielleicht hier auch noch kurz präzisieren. Wir sind hier in der Zeit von 1774, ungefähr plus minus. Das heißt, es geht nicht mehr allzu lange und die französische Revolution wird eben ausbrechen. Das Europa, das Ancien Regime wird sich in den nächsten, sagen wir, 25 bis 50 Jahren radikal ändern, oder? Die Schweiz ist eben auch sehr stark von diesen Bewegungen tangiert.
Ja, und Raab ist in diesem Sinne ein Beispiel. Er ist ein Mann der Aufklärung. Und er studierte in Haldenstein im Kanton Graubünden. Mhm. Und dieser Institut war berühmt für diese der offene Erziehung bekamen. Und Raab hat Deutsch studiert und auch diese neuen Ideen in Haldenstein. Und er war sehr beeinflusst durch diese Ideen. Und wegen der Karrieregründen, das ist auch klar, es sind immer noch solche Gründe in die politische Bewegung, aber da war der Aufklärung. Und das Pays de Vaud ist auch interessant, trotz der Beherrschung der Berner war die Waadt ein Ort der Aufklärung. Es gab in Lausanne viele Salons, Edward Gibbon zum Beispiel hat viele Jahre in Lausanne gelebt. Es gibt die Encyclopédie de Verdun, eine Art Kopie als die berühmten Encyclopédie von Diderot und d'Alembert. Aber der Kanton der Waadtland erzeugt ein Meisterwerk in der Konstellation der Aufklärungsliteratur, die entsteht.
Jetzt passiert aber eigentlich etwas sehr Ungewöhnliches, nämlich der Jurist Delaharpe bekommt eine ungewöhnliche Chance für einen Karriereschritt. Und zwar wird er angefragt, die russische Zarenfamilie auf einer Reise nach Italien zu begleiten. Wie kommt es zu diesem Kontakt?
Ja, durch den Baron Grimm. Das ist klar. Die Türen in der Schweiz sind geschlossen für Laab. Er sucht nach anderen Ideen. Er denkt einen Moment an eine Reise in die Vereinigten Staaten. Er verzichtet darauf. Aber dann kam diese Einladung. Das war nicht direkt der Zarfamilie, aber das war die Neffen von dem Graf Lanskoi. Das war einer der Beliebten von Katharina II. Und Laab konnte diese zwei Jungen begleiten in diese Reise nach Italien. Sehr komplizierte Reise, waren diese zwei Kinder waren ein bisschen kompliziert. Aber trotzdem ist diese Reise ein Erfolg. Und er wird in Neapel in eine freimaurerische Loge initiiert. Das ist auch ein Symbol dieser Aufklärungsidee. Die Freimaurerei spielt eine Rolle in dieser intellektuellen Welt am Ende der Aufklärung, am Ende des 18. Jahrhunderts. Und dann kam Laab zurück. Und an diesem Moment, er war berühmt für diese Reise und er hatte einen guten Ruf und er bekommt eine neue Einladung, diesmal direkt von der Zarin Katharina II., um nach St. Petersburg zu gehen, und er akzeptiert. Und die Aufgabe ist klar, die zwei Enkel von Katharina II. Zu erziehen. Eine Überraschung, ein Republikaner, ein Schweizer Republikaner zu einzusetzen, um den künftigen Zar zu erziehen. Aber der Grund war ein bisschen verschieden. Das war dieser Problem von Katharina. Katharina sich betrachtet als eine aufgeklärte Fürstin, aber sie vertraut lieber seine Neffen an einen republikanischen Schweizer an, eher als einen republikanischen Franzosen zum Beispiel, obgleich Franzosen war auch in der Mannschaft von Erziehern, aber die Franzosen wissen nicht genau, sind sie nur republikanisch oder sie arbeiten auch für ihre Regierung und als Spione eine Rolle zu spielen könnten. Deshalb hat er ein großes Vertrauen zu Laab und Laab rechtfertigt dieses Vertrauen, er führt eine tiefe Arbeit. Sein Ziel ist, einen Fürsten der Zukunft, einen aufgeklärten Fürsten zu bauen, zwischen Anführungszeichen. Sein Programm ist sehr streng, man kennt dieses Programm sehr gut durch die Archive, mit Geschichte, mit der Geografie, mit Naturwissenschaften. Laab war begeistert für die Naturwissenschaften und das Programm. Und eine starke Beziehung wurde gebaut zwischen dem Schweizer Meister und den beiden russischen Schülern, Konstantin und Alexander.
Und ich glaube, das ist jetzt eben wichtig, weil jetzt hat es eben der Republikaner aus der Watt, dem eigentlich eine Juristenkarriere in Lausanne bevorstand, hat es geschafft, über diese Beziehung zur russischen Zarenfamilie in den allerengsten Zirkel der Macht vorzukommen. Und ich glaube, es ist auch noch wichtig zu erwähnen, oder? Also er wird damit eben, also Schulmeister und Erzieher, des künftigen Zaren Alexander I. Und das wird in Zukunft eben auch dieser Zar sein, der maßgeblich an der Niederlage von Napoleon Bonaparte beteiligt ist und dann 1815 im Wiener Kongress bei der Neuordnung von Europa eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt.
Ja, wir müssen nicht übertreiben, aber das ist richtig. Es entsteht an dem Moment eine tiefe Freundschaft zwischen Laab und Alexander. Das ist ganz klar. Es sind wirklich persönliche Beziehungen, die entstehen, und diese Beziehungen bestehen fort bis zum, fast zum Ende. Es gab Probleme, wir werden darüber diskutieren. Diese Beziehung bleibt immer noch sehr, sehr stark. Es gibt auch andere Badländer, die in der Umgebung, die Schwester von Alexander mit Jeanne-Hugues Mazelet zum Beispiel, von ganz nah von Maria, die beliebten geliebte Schwester von Alexander. Es ist einfach eine Tradition mit den Schweizern als Erzieher zu arbeiten. Wir kennen Fellenberg, Pestalozzi, sind berühmt. Es gibt eine Tradition der Kunst des Erziehens durch Schweizer. Und die Schweizer sind bekannt dafür. Laab profitiert von dieser Lage arbeitet. Er ist noch nicht im engsten politischen Kreis der Macht. Das wird später, das kommt später, als Alexander in 1802 Zar wird. Und an diesem Moment beginnt eine Art, in der Tat, politische Karriere für Raab bei den Russen.
Ja, weil er es eben schafft, eine wirklich enge emotionale Bindung zum zukünftigen Zar zu bauen. Oder? Also das kann man kennt sagen, den Briefwechsel, ja. Also die sind einander zugetan.
Genau, die Heirat von Raab mit einer Frau war kinderlos. Und das ist möglich, dass Alexander hat eine Art als Substitutionssohn gespielt.
Also dass La Harpe Alexander quasi als Ziehsohn gesehen hat.
Genau, ja. Das ist ganz möglich.
Wir sind jetzt ein bisschen nach vorne gesprungen, oder? Zuerst sind wir jetzt aber eigentlich in den frühen 1790er Jahren, oder? Und jetzt kommt es ja eigentlich mal zu einem ersten Bruch. La Harpe muss nämlich Russland verlassen. Warum ist das passiert?
Man konnte glauben, dass der Ruf von Raab war sehr groß bei Katharina, aber nicht bei den Aristokraten um Katharina. Die Revolution ist ausgebrochen. Schon an dem Moment schreibt Raab viele Pamphlete und Manifeste für eine Unabhängigkeit seines Kantons gegen die Berner. Die Aristokraten in Russland sind unruhig. Was macht dieser Mann? Er arbeitet gegen die Aristokratie, gegen das alte Regime. Er nimmt Partei für die Revolution. Aber das ist zweifellos nicht der Hauptgrund für das Ende der Karriere von Raab in St. Petersburg. Katharina wollte eliminieren ihren eigenen Sohn von dem Thron. Und sie hoffte darauf, dass Raab spielt eine Rolle bei Alexander, um ihn vorzubereiten, nicht nur einmal zum Thron zu gehen, aber auch sehr schnell zu gehen und teilzunehmen ein bisschen an die Elimination seines Vaters. Es ist missgelungen. Raab weigert sich, dieses Spiel einzutreten, und das akzeptiert Katharina nicht sehr gut. Und Raab wird gebeten, in die Schweiz zurückzukommen.
Da müssen wir vielleicht auch noch kurz am Kontext noch einfügen, oder? Also Zarin Katharina ist die Großmutter von Alexander, genau. Und dazwischen ist eben der Sohn, Paul, der Erste, der dazwischen kurz Zar sein wird, oder? Und das Verhältnis zwischen Katharina und Paul ist eben nicht so gut, und sie würde es eigentlich befürworten, dass Alexander direkt Zar wird.
Und Katharina war auch bewusst von der Unfähigkeit von Paul, das ist ganz klar. Und Paul wurde am Ende ermordet.
Genau.
Nicht durch seine Mutter, weil sie war schon gestorben, aber Paul wird ermordet, und dann kommt sein Sohn, jetzt mal Alexander, zum Thron.
Also ich habe auch gelesen, dass La Harpe zusätzlich eben durch diese Briefe in die Heimat, also er hat da versucht, für die Unabhängigkeit des Kantons Waadt einzutreten. Das wird jetzt eben möglich, weil beim französischen Vorbild, oder, haben die Massen die Eliten gestürzt, oder? Das gibt natürlich dann die Idee, um das Berner Joch abzuwerfen, und dass dann eben aber auch die Berner in Russland interveniert hätten, um seine Entlassung zu fordern.
Ja, sie haben zweifellos Umtriebe angezettelt gegen La Harpe. Sie haben gewarnt, diese Aristokratie vor der Gefahr, die La Harpe vertreten würde für die Macht in Russland. Aber wie ich sagte, das hat vielleicht eine Rolle gespielt, das ist nicht so sicher. Aber wirklich, die Enttäuschung von Katharina gegenüber La Harpe in ihrem eigenen Kriegsspiel gegen ihren eigenen Sohn
mitgemacht zu haben, das kostet ihm schlussendlich dann.
Ja, er hoffte wirklich, dass La Harpe teilnahm an dieser Operation. Und La Harpe wusste auch, eher vorsichtig zu bleiben und nicht direkt in die Politik einzutreten und eine solche Partei zu nehmen, gegen die Macht auch, für oder gegen die Macht.
Nun muss er also Russland verlassen. er kommt zurück in die Schweiz. Mhm. Was natürlich bleibt, und das ist nochmal wichtig zu sagen, die Beziehung zu Zar Alexander bleibt intakt, oder? Der kann es kaum verstehen, dass sein großer Erzieher jetzt weggehen muss, bedauert das auch sehr, mhm. bleibt im stetigen Kontakt mit ihm über Brief, auch in den nächsten Jahren. Aber für Laharp bedeutet es jetzt eigentlich zurück auf Feld 1, oder? Wieder in die Watt, immer noch ein beherrschtes Untertanengebiet. Wie geht es jetzt weiter in der Schweiz?
Für Laharp sind die Türen von seiner eigenen Gegend geschlossen. Er kann nicht nach Waadtländen zurückkommen. Er wohnt in Jondot, im heutigen Kanton Genf. Er hat nicht das Recht, nach Lausanne-Roll zurückzukommen. Und an diesem Moment kommt eine Affäre, die seine eigene Familie betrifft. Nach der Revolution haben die Waadtländer dieses Ereignis schön gefeiert.
Die Französische Revolution.
Französische Revolution. Und ein Teilnehmer dieser Ereignisse, das ist die Bonke, und einer dieser Teilnehmer war der Vetter von Laharp, Amédée de Laharp. Und er wurde verhaftet. Aber bevor die Verhaftung flieh Laharp nach Frankreich, er bekommt einen berühmten General im Stab von Bonaparte. Er duzte Napoleon, das war ein General, einer der seltenen Generäle, der Napoleon duzen konnte. Er war sehr, sehr geschätzt. Leider stirbt Laharp in Italien, in dem Krieg in Italien. Aber die Berner haben das Vermögen von Amédée beschlagnahmt. Und Friedrich César von Gondo aus will diesen Neffen helfen. Er reist nach Paris mit zwei Zielen. Einerseits dieses Vermögen zu rekuperieren, um zu zeigen, sehen Sie, was die Berner an die Waadtländer machen, das machen sie für alle, nicht nur für die Laharp. Und zweitens, das andere Ziel ist selbstverständlich, die Franzosen zu interessieren für das Schicksal des Waadtlandes und der Schweiz. Er will erklären den Franzosen, dann die Schweizer, die Republikaner Schweizer, und es gibt viele Leute in Paris, wie Peter Ox, der künftige Verfasser der ersten Schweizer Verfassung. Laharp will erklären, die Schweizer Republikaner brauchen die Hilfe der Franzosen, um endlich das Ancien Regime in der Schweiz zu beenden, zu stürzen. Genau. Wir brauchen die Hilfe der Franzosen.
Also man will die Revolutionäre aus Frankreich quasi als Schutzmacht holen, genau. Damit man in den eigenen Landesgrenzen ebenfalls eine Revolution starten kann, oder?
Genau.
Natürlich auch wieder gepaart mit den Interessen, die Watt von der Berner Herrschaft zu befreien.
Die beiden gehen zusammen. Ein Ende zu setzen als Regime bedeutet tatsächlich, die Untertanengegenden zu befreien. Das ist Waadtland, das ist auch Aargau zum Beispiel und die anderen Regionen. Die Umgebung Oberland zum Beispiel, im Kanton, im Region Zürich, auch Untertanen-Territorien, in St. Gallen und so weiter. Die Idee ist, eine neue Schweiz zu erstellen, als Kopie von Frankreich mit und vor allem vielleicht die Ideen der Revolution, Freiheit, Gleichheit, in die Schweiz zu bringen. Und die Franzosen sind interessiert, aus mehreren Gründen, zu verbreiten, zu verstreuen die Ideen der Revolution, das ist ganz klar, und auch, um Einfluss zu nehmen auf diese unstabilen Schweiz und auch mit der Idee, die Hand zu setzen auf das Tresor de Bern, wie man sagte, das Geld und Gold der Berner. Die berühmt waren, Berner war auch eine finanzielle Stadt, nicht Zürich an dieser Zeit, war Bern, die Hauptstadt, finanzielle die Hauptstadt der Bank in der Schweiz. Und die Franzosen sind interessiert und sie bringen ihre Unterstützung, Projekte von Laharp.
Und das ist jetzt eben ein Ereignis, wo man wirklich auch sagen kann, das hat dann sehr großen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Schweiz. Die Franzosen marschieren eigentlich faktisch in der Schweiz ein.
Genau.
Es gibt militärische Konfrontationen mit dem Kanton Bern oder mit dem Staat Aarholz Bern.
Weiter.
Genau. Dieser wird natürlich von den Franzosen gewonnen und es wird eigentlich das alte Gefüge diese 13 Orte, diese Tagsatzung, das wird eigentlich mit diesem Moment beendet.
Genau. Eine erste Republik wird installiert in der Schweiz, aber eine unitäre Republik, wie Frankreich, der alte traditionsreiche Föderalismus ist gebrochen. Die Grenzen der Kantone sind noch einmal gezeichnet, aber die Kantone sind abgeschafft als unabhängige Staaten. Sie werden Präfekturen wie in Frankreich. Das ist, und es gibt eine Regierung mit 5 Mitgliedern. Die Idee wird noch einmal aufgenommen, später in der Schweizer Geschichte. Und mit einem Parlament mit 2 Kammern. Also es ist nicht mit einem Stände oder Nationalrat wie heute. Das ist die 2 Kammern mit dem mehr oder weniger die gleichen Rechte.
Ich glaube, auch wichtig, oder? Ich würde sagen, also vorher war es eben ein Staatenbund, jetzt ist es eigentlich ein zentralisierter Staat, genau, mit einem Direktorium, genau, und von dort aus sind die Kantone Verwaltungseinheiten. Genau. Und es werden eben neue Kantone geschaffen, die vorher nicht eigenständig agiert haben. Zum genau. Beispiel die Watt.
Watt wird nicht genau ein Kanton, weil er hat, das ist nicht ein Staat wie die anderen, das ist eine Verwaltungseinheit. Aber die Unabhängigkeit da. Am 28. Januar sind die Berner Vogte weg.
28. Januar 1800.
1798.
1798.
Sind die Berner Landvogte weg.
Und sie werden nicht zurückkehren. Genau. Und jetzt ist eben die Schweiz zentral organisiert. Es gibt dieses Direktorium. Und La Harpe ist einmal mehr mitten im Zentrum der Macht.
Ja. Die Hauptführer dieser Bewegung in der Schweiz sind in allgemeinen Leute von den alten Untertanengebieten. Und fast am Anfang schon entstehen große Probleme zwischen die neue Schweiz mit in allgemeinen diesen Vertretern aus den alten Gebieten, die Vertreter der 13 Orte, die bedauern, diese neue Lage, die hoffen auf eine Wiederherstellung ihrer Macht und die plädieren für, befürworten einen föderalistischen Staat wie in der alten Zeit. Und es gibt wirklich eine Auseinandersetzung, starke Auseinandersetzung mit vielen Staatsreichen, immer eine globale Instabilität für die arme Helvetische Republik. Die war fast unfähig zu agieren, zu handeln, aus mehreren Gründen. Keine Finanzordnung, echte Finanzordnung. Die Franzosen besetzen die Schweiz und die Schweiz wird eine Art Schlachtfeld von Europa. Suwarow, die Schlachten bei Zürich und so weiter. Die Schweiz in der Unfähigkeit zu handeln. Und die Leute waren eher zufrieden mit der Ankunft der Franzosen, aber diese Freude bleibt nicht lange. Die Katastrophe von Nidwald zum Beispiel, das Handeln von der Franzosen in der Zentralschweiz ist bekannt, das ist eine Katastrophe. Der Ruf der Franzosen ist am Boden. Auch La Harpe interveniert, auch für die Berner, um zu sagen, ja, wir waren zufrieden, aber jetzt geht es nicht. Er versucht, den Franzosen zu erklären, dass sie ihre Reaktion ändern musste. Ohne Erfolg, selbstverständlich. Aber er hat versucht, auch für die anderen Kantone, die nicht seine Freunde waren. Und dann, es gibt viele Staatsstreiche und eine neue Regierungswechsel in 1800. Und La Harpe akzeptiert in der Tat, in die Regierung einzutreten. An diesem Moment will La Harpe wirklich eine Totalveränderung herbeizuführen. Er will alles wieder noch einmal herzustellen. Deshalb braucht er mehr Macht als diese kleine Regierung, dieses Direktorium am Kopf der Schweizer Institutionen. Und er versucht, einen Staatsreich zu führen, das ist ganz klar.
Mit dem Ziel, im Vorbild von Napoleon Bonaparte quasi alleinstehend die Macht auszuüben.
Allein, das ist nicht so sicher. Er will viel Macht, um endlich echte Reformen zu führen.
Okay.
Er will eine Diktatur, aber die Historiker sind eher einverstanden damit. Es ist eine Art Diktatur im römischen Stil. Nicht um absolut die Macht zu erlangen, aber um zu arbeiten, eine Zeit lang, um die Institutionen zu reformieren. Aber das ist ein totaler Misserfolg. Er glaubte, die Unterstützung der Franzosen zu haben. Das war nicht so klar. Er glaubte, die Unterstützung von zwei oder drei seiner Kollegen in der Regierung zu haben. Das war nicht der Fall. Und am Ende, man sieht eine Art Gegenstadtstreich des Parlaments gegen Laharpe. Und Laharpe ist verhaftet. Er wird geführt nach Welschland, nahe von Beaumarchus. In der Reise kann er fliehen und er ist noch einmal Exilant in Frankreich. Zurück nach Paris.
Damit haben wir eigentlich das Ende der zweiten Karriere, kann man so sagen, oder? Also zuerst die russische Laufbahn mit dem Ende eben mit der Ausweisung, dann der Versuch, schweizerischer Staatsmann zu werden oder eben die Schweiz zu reformieren mit seinem Einfluss auf die Franzosen. Jetzt das zum zweiten Mal sozusagen das Exil, also er geht nach Frankreich. Aber, und das ist jetzt eben das Interessante, es ist noch lange nicht vorbei mit diesem de Laharpe. Denn jetzt kommen einige ruhige Jahre, er lebt in Paris, aber dann betritt er die Weltbühne eben ein drittes Mal.
Genau, wenn er in Paris kommt, er ist von Napoleon empfangen. Napoleon akzeptiert, dass Laharpe ein Refugium in Frankreich findet, aber unter einer Bedingung. Sagt Laharpe, ja, sie können nicht in Paris, weil nicht zu nah von der Macht trotzdem, aber ganz nah von Paris wohnen mit ihrer Frau, aber mit einer Bedingung, sie können sich nicht mehr in die politische Affären der Schweiz einmischen. Verboten. Laharpe hat was genommen, die Schweiz in seine eigene Konstellation, die Schweiz ist ein Protektorat von Frankreich, aber die Schweiz kann trotzdem relativ frei leben in diesem besonderen Kontext. Aber Laharpe akzeptiert diese Bedingungen und er bleibt wirklich außerhalb der politischen Tätigkeit in der Schweiz und weg fern von den schweizerischen Verhältnissen. Danach kommt bald das Ende des Reiches von Napoleon. Wie Sie sagten, Laharpe blieb immer noch in Kontakt mit Alexander und Alexander wird ein bisschen der Chef, der Leader der Opposition, der Koalition, der neuen Koalition, die gegen Napoleon geformt wurde und die endlich einen Sieg erlangt hat in Leipzig im Oktober 1813. Die Schlacht der Nationen. Und nach dieser Schlacht wird die Lage für Napoleon sehr kompliziert. Er muss sich zurückziehen in seinen Nationalgrenzen. Die Armeen, die von Alexander geführt, aber unter der Koordination von Metternich, der Kanzler von Österreich, und das ist der Architekt dieser neuen Koalition und der Affären. Und die Armeen sind erfolgreich. Sie können fortschreiten. Sie werden die Schweiz durchreisen auch, obgleich die Schweiz neutral war. Trotzdem, Alexander ist der Chef und kommt schon am Ende von 1813 die Frage, was wird die Schweiz? Bleibt die Schweiz, ja, wie die Akte de Médiation hat sie gezeichnet, oder kann sie zu den alten Verhältnissen des Sozialregimes zurückkommen?
Ja, also vielleicht auch da machen wir noch ganz kurz einen Abstecher in den Kontext, oder? Also der Staatsstreich von de Laharpe in der Schweiz ist 1801, 1802. Danach sind eben diese ruhigen Jahre, wo er in Paris lebt, oder? Das ist aber parallel die Zeit, wo eben Napoleon auf dem ganzen europäischen Kontinent Krieg führt, bis nach Moskau vorstößt, eben dann in Leipzig quasi dann den Krieg verliert. Und jetzt geht es um die Neuordnung dieses im Chaos versunkenen Kontinents, oder? Und damit ist eben auch wieder für die Schweiz die Frage, was passiert jetzt aus diesem ehemaligen Pufferstaat? Und dann treffen sich die Mächte in Wien, der berühmte Wiener Kongress.
Noch nicht. Gerade nach der Leipziger Schlacht ist mich in die Panik. Was passiert? Insbesondere für die Waadtländer. Sie wussten, dass sie sehr stark von Napoleon abhängig waren, was passiert, ob Napoleon gestürzt wird. Und an dem gleichen Moment...
Also eigentlich die Angst, dass wenn Napoleon weg ist, dass dann das Joch der Berner zurückkehrt.
Genau, und weil gerade nach dem Schlag auch die Berner melden, dass die Partie fertig ist. Mhm. Willkommen an unseren ehemaligen Untertanen von Aargau und Waadtland. Die Berner freuen sich über die Rückkehr unserer geliebten Untertanen.
Ja. Also eigentlich so die Aussage, ja gut, jetzt ist diese Episode mit Bonaparte und den russischen Revolutionen jetzt vorbei, oder jetzt gehen wir zurück zu vorher.
Genau.
Alte Eidgenossenschaft, wir
gegen den Ton. Und im Dezember beschließt die Tagsatzung in Zürich unter Leitung von Reinhardt aus Zürich, die Ordnung von der Acte de Médiation festzuhalten.
Okay.
Das ist ein Beschluss. Aber es ist so einfach, diesen Beschluss
umzusetzen.
Ja. Weil die Berner insistieren, sie haben die Unterstützung von Solothurn und Freiburg, aber auch die Landesgemeindekantone wären interessiert, ihre alten Besetzungen zu rekuperieren, auch sozusagen die Züger, alle Kantone legen auf den Tisch ihre Verlangen nach solches oder solches Gebiet. Das ist halt das Chaos und das Jahr 1814 ist katastrophal. Mehrmals ist die Schweiz am Rand einer zivilen Krieg. Deshalb spielen die Beauftragten von Metternich und Alexander eine sehr wichtige Rolle, Lebzeltern für Österreich und der griechischen Kapodistrias für den Zar Alexander. Diese beiden Männer spielen eine große Rolle als Vermittler, um endlich diese Schweizer, so turbulenten Schweizer, zu versöhnen. Es gelingt ihnen in der Arbeit, also das ist kompliziert, und die Berner es hoffen eine lange Zeit. Sie verstehen relativ schnell, dass das ist fertig für Waadtland, aber bis zu Wien hoffen sie, Aargau noch einmal zu haben. Aber in diesem Rahmen, selbstverständlich, spielt Alexander als Chef der Koalition eine indirekte, aber wichtige Rolle.
Und jetzt sind wir eben beim Wiener Kongress. Die Verhältnisse in Europa werden neu geordnet. Es ist zum Beispiel auch nicht immer klar, dass die Schweiz überhaupt ein eigener Staat bleiben kann, oder? Es gibt auch Bestrebungen, da einige Gebiete in andere Gebilde einzufügen. Und jetzt kommen wir eben zurück auf unseren Delaharp. Der ist nämlich jetzt in Wien dabei und spielt seine Beziehung zum Zaren aus.
Die Lage der Schweiz ist in der Tat erledigt in Wien, aber trotzdem, da der allgemeine Rahmen wird gestellt vorher, mit dem Treaty von Paris im März 1814. Ich komme zurück ein bisschen am Ende 1813, weil das ist die Panik im Kanton Waadt. Die Berner haben ihr Vorhaben angemeldet, zurück nach Hause für Aargauer und Bär und Waadtländer. Der alte Henri Monod, ein Freund von Laharpe, der ein bisschen vorher in die Regierung zurückberufen wurde, die halt, ich habe hier eine Idee, wir müssen an Laharpe appellieren, er kann uns die Tür von Alexander zu eröffnen und Alexander kann uns helfen. Henri Monod ist der Erste, die das Projekt auf den Tisch zu legen. Und Kontakt mit Laharpe in Paris. Paris schreibt an Alexander, der in Karlsruhe und in Freiburg ist, ja bitte, Sire, bekommen Sie von mir, meinen Freund Monod von Kanton Waadt. Und Monod kann Alexander treffen in Freiburg, im Breisgau, fast am Weihnachten. Er trifft ihn, er kann diskutieren. Und Alexander verspricht, die Lage von Waadt festzuhalten. Die Waadtländer zu verteidigen gegen die Forderungen der Berner, die Berner, die Unterstützung von Metternich haben. Das ist auch diese, aber Metternich akzeptiert. Weil die Großmächte haben schon die Intuition, und diese Intuition wird bestätigt später in Wien, die neue europäische Ordnung braucht einen Pufferstaat zwischen Frankreich und Österreich. Und nur die Schweiz kann diese Rolle spielen. Trotzdem, die persönlichen Beziehungen zwischen Laab und Alexander haben zweifellos eine große Rolle gespielt. Es sind beide der geopolitische Kontext und die persönlichen Beziehungen. Und der Zusammenhang zwischen den beiden Welten haben die Schweiz und die Waadt bestimmt.
Vielleicht können Sie noch etwas ausführen. Also Laab war ja in Wien dabei, oder?
Genau.
Er war mit im engsten Kreis von Alexander. Was hat er da gemacht?
Genau. Nach dieser Affäre in Freiburg, Plan, kompliziert, dann fast Zivilkrieg und so weiter. Aber am Ende Januar 1814, Laab trifft Alexander, das Plateau de Langres, ganz nah von Paris. Die Russen sind in Frankreich eingetreten, viele Schlachten zwischen Russen und wo. Ende März wird die Kosaken leben auf der Champs-Élysées, ja, das ist das berühmte Bild. Und Laab trifft Alexander in Langres Ende Januar. Und das ist ein Moment sehr voll von Emotionen. Auf der Seite von Laab, selbstverständlich, aber auch von der Seite von Alexander. Und diese Freundschaft, die brutal unterbrochen war, ein paar Jahre früher, ist noch einmal auf gute Wege. Diese Freundschaft kommt wieder und fast unmittelbar schlägt Alexander Laab vor, ihm zu folgen in den Angelegenheiten im Moment in Frankreich und später in Wien. Und die Aktion von Laab ist schon sehr wichtig. In diesem Moment zwischen Januar, Februar, März bis zum Traité de Paris, der so wichtig für die Schweiz ist, vor der Bestätigung in Wien später.
Ja.
Und schon in diesem Moment, Laab wird fast der Chef des Vorzimmers, des Zars. Alle Grands de ce monde, alle Größen dieser Welt, müssen an Laab vorbeigehen, wenn sie Zahlen treffen wollen. Castlereagh, der Brit, Metternich auch. Laab trifft mehrmals Metternich. Und noch einmal in Wien spielt Laab eine große Rolle im Vorzimmer des Zares, für den Zar und auch für den Kanton Waadt und die Schweiz. Die Schweiz hat eine komplizierte Lage in Wien. Es gibt viele Leute, aber nicht alle, die gleiche Meinung verteilen.
Und damit ist er jetzt eigentlich eben zum dritten Mal zurück, oder? Also er ist jetzt wirklich im innersten Machtzirkel, weil eben dieser Zar Alexander ist eine der wichtigsten Figuren für die Neuordnung. Und es ist ja auch so, dass am Ende des Wiener Kongresses wird die Schweizer Neutralität festgeschrieben.
Ja, genau. Es ist die Beschlüsse vom Wiener Kongress. Laab hat nicht direkt an diese Beschlüsse teilgenommen. Er wurde eingeladen an das Komitee der Schweizer Affären. Aber er arbeitet als Sekretär, er muss überprüfen viele Tausende von Dokumenten. Er hat viel Arbeit, deshalb kann er nicht so viel arbeiten für die Waadtländer, als eine Henri Bonneau zum Beispiel wünschen würde. Er wird fast enttäuscht. Lieber Freund Laab, könnten Sie ein bisschen mehr für uns machen in Wien? Aber er hatte keine Zeit. Er arbeitet wirklich viel. Er traf den Zar fast jeden Tag. Eine Autorin, die eine Grundbiografie über Alexander geschrieben hat, Marie-Pierre Rey. Die Beziehung ist noch einmal sehr stark. Und noch einmal Laab hat diese politische Rolle bei Alexander. Er hatte schon einmal eine solche Rolle nach der Intronisierung von Alexander. Hatte Laab 10 Monate verbracht in der Umgebung von Laab. Er hatte noch einmal die Reise nach Petersburg gemacht. Er hatte wirklich viele Vorschläge gemacht. In Fragen Handel, Knechtschaft, für die Abschaffung der Knechtschaft, für die Erziehung und so weiter. Aber Laab war nicht geliebt von den anderen Freunden von Alexander. Und nach 10 Monaten zurück. Aber das ist ein bisschen das Gleiche, die zurückkommt in Wien. Der Einfluss ist sehr stark und es gibt viele neidische Leute, die sich Angst machen über einen solchen Einfluss von Laab über den Zar.
Aber man kann sicher auch sagen, dass der Einfluss eines Schweizers sicher gut war für die Sache einer Schweiz, oder? Und was wir vielleicht auch hier noch erwähnen müssen, oder? Es ist jetzt eben nicht mehr eine alte Schweiz. Es ist nicht mehr die Schweiz der 13 Orte, sondern es ist eine neue Schweiz, viel mehr Kantonen mit ehemaligen Untertanengebieten, die jetzt eben eigenständig werden.
Der Kongress akzeptiert die Idee. Der Kongress hasste selbstverständlich Napoleon, vor allem nach dem 100 Jahre, 100 Tage. Aber was Alexander vorgeschlagen hatte, wird bestätigt. Außerhalb des Hasses gegen oder jenseits des Hasses gegen Napoleon braucht Europa diesen Pufferstaat. Und einen solchen Pufferstaat kann man herstellen nur mit einer Garantie, einer Gewährleistung für Neutralität und Unabhängigkeit. Diese Schweizer muss sich abfinden zusammen. Das ist so zu kompliziert. Wir müssen den Frieden gewährleisten und der Frieden kann entstehen nur bei einer Neutralität und einer Unabhängigkeit. Das ist auch ein Ziel für Europa, für die Stabilität von Europa. Nicht nur ein Geschenk an die Schweizer. Obgleich die Schweizer hoffen auf ein solches Geschenk. Sie bekommen es, weil die Großmächte brauchen diese stabile Schweiz am Fuß der Alpen, zwischen Österreich und Frankreich. Und Metternich, wie ich sagte, am Anfang war Befürworter der Berner, aber danach nahm er an, Alexander zu hören und verstand, dass eine solche Restauration, das große Prinzip von der Berner Haller, das war nicht möglich in jedem Fall. Und der Kongress ratifizierte dieses Vorhaben und Neutralität wurde bestätigt.
Genau, und mit diesem Erfolg ist dann die politische Karriere des Frédéric César de la Harpe auch zu Ende, kann man sagen. Oder er kann jetzt eben in Ehren nach Lausanne zurückkehren.
Und international ist seine Karriere zu Ende, ja. Weil vor dem Ende des Kongresses werden die Beziehungen zwischen Alexander und la Harpe weniger stark. La Harpe hatte einen komplizierten Charakter, ehrgeizig, er hatte viele Feinde. Und viele Feinde im Kreis von Alexander auch. Gleichzeitig fällt Alexander unter dem Einfluss von anderen Personen, zum Beispiel einem Grübner, unter Leute, die sehr von der Romantik geprägt sind und sehr Mystik auch. Und da kommt die Idee der Heiligen Allianz. Alexander ist fast der Erfinder und der Chef der Heiligen Allianz. Und diesem Projekt kann den Larp nicht akzeptieren, nicht folgen. Das ist als Gegenpol von seinen eigenen Intentionen für die Zukunft von Europa. Larp schreibt viel über Projekte von über Europa. Er ist manchmal gefolgt durch von Alexander, das ist für die Polen zum Beispiel, aber nicht in dem Fall. Und diese Idee von Heiligen Allianz ist unmöglich für Larp. Und er muss zurückkommen. Aber seine politische Karriere ist nicht ganz beendet, weil er arbeitet für den Kanton als Unterstützer. Er beginnt eine Rente von den Russen, er hat keine finanziellen Probleme. Er kann machen, was er will, er ist für die Naturwissenschaften, Stifter der Sektion Waadt von der gemeinnützigen Gesellschaft. Er arbeitet viel für, und er ist immer noch interessiert für die liberalen Ideen, die Ideen der Aufklärung, der Revolution und bald Liberalen gegen die autoritären Regierungen, die auch im Kanton Waadt in der Schweiz zurückkommen. Nicht so wie der alten Schweiz, aber trotzdem, es gibt einen Einfluss des Zeitgeistes, des Zensus zum Beispiel, um abzustimmen, wird höher und die Stimmung ist manchmal relativ stark reaktionär, auch in der Schweiz. Weniger als in den anderen Ländern, aber trotzdem, auch in dem Kanton Waadt wird die Regierung, die Angst hat. Alle Leute wissen, dass wir für Napoleon waren. Was sagen sie, wenn wir zu demokratisch sind? Daraus auch ein Vorwand, um nichts zu machen, aber das ist eine Stimmung. Und bald, Larp sagt, das ist nicht möglich. Wir müssen die liberalen Ideen verteidigen. Die liberalen Ideen, die entstehen im Moment mit ungefähr 1820. Und Larp setzt sich ein für diese Ideen und er nimmt unter seinem Flügel die junge liberale Waadtländer Bewegung.
Okay. Er lebt noch bis am 30. März 1838 und stirbt dann eines natürlichen Todes in Lausanne, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht zum Abschluss. De la Harpe wird immer mal wieder als Totengräber der alten Eidgenossenschaft bezeichnet, weil er eben die Franzosen damals dazu angestiftet hat, die Helvetische Republik anzustoßen. Aber er wird eben auch immer wieder als Retter der Eidgenossenschaft dargestellt, weil es ihm gelungen ist, mit seinem Einfluss auf der Weltbühne eben immer wieder für die Unabhängigkeit und eben auch die Integrität der Schweiz einzustehen. Was ist Ihrer Einschätzung nach jetzt die größere Rolle von La Harpe oder sein Vermächtnis?
Leider für ihn ist die erste Erklärung sehr lange geblieben. Sein ganzes Leben musste er sich verteidigen gegen die Anklage, die Tür an die Franzosen geöffnet zu haben. Ja, diese Makulatur blieb geklebt auf seinen Ruf. Und bis zum Ende gab es immer noch Rumoren und so weiter. Ja, der Larp war war der Verantwortliche für die Invasion der Franzosen in die Schweiz. Und bis zum Ende, er konnte niemals ein großes Buch schreiben, zum Beispiel. Seine Memoiren waren geblieben am Anfang noch ein paar Seiten, das ist Schluss. Seine ganze Produktion war gewidmet seiner eigenen Verteidigung gegen diese Anklage. Und der Ruf ist geblieben. Trotzdem, er war nicht der Hauptverantwortliche, war auch andere Gründe für den Angriff und den Eintritt der Franzosen in die Schweiz. Die Schweizer wollten auch endlich diese Ideen zu bekommen. Und die Rolle als Retter, hey, das ist eine Piste. Aber andere Leute haben eine Rolle gespielt. Aber das ist ganz klar, seine Beziehungen zu Alexander waren sehr, sehr wichtig. Diese Stellung war nicht so stark wie die andere. Weil und die Schweiz im Kongress Wien, da stellte ein schlechtes Bild dar. Mhm. Die Leute waren sehr widersprüchlich. Die Großmächte trafen jemanden auf der Straße. Sie sagten eins, 100 Meter ferner, sie betrafen einen anderen, das war schwarz. Das war immer noch monatelang. Und die Schweiz hat ein schlechtes Bild, zeigte ein sehr schlechtes Gesicht an die weltliche Gesellschaft in Wien. Deshalb konnte die Rolle von Laarp in Wien nicht wirklich thematisiert werden, weil die Schweiz war schlecht. Deshalb kamen die Ideen zu Reformen der Institutionen später, um eine größere Stärke für die Schweiz auf der internationalen Bühne zu geben. Also auch eine Konsequenz des Wiener Kongresses. Die Rolle von Laarp konnte bis heute fast nicht wirklich in den Vordergrund gestellt werden, weil das globale Bild blieb.
Die Zerstrittenheit der Schweiz.
Genau. Ja. Und klar, weil war ein Mitglied, ja, ganz klar von Alexander, und seine genaue Rolle war nicht so studiert. Also nicht wirklich. Ja. Jetzt kann man mehr sagen, Laarp war wirklich wichtig in der Umgebung von Alexander, das ist ganz klar. Lange Zeit war es nicht so gut, das zu sagen. Mhm. Er hatte einen schlechten Ruf, Punkt, Schluss. Jetzt ist es möglich, noch einmal diese Punkte neu zu studieren und zu bewerten.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Haben wir noch etwas Wichtiges zum Thema Laarp, seinem Leben, vergessen?
Nein, ich bin zu dir.
Sehr gut, dann bedanke ich mich vielmals für das sehr interessante Gespräch, Herr Meuli.
Bitte, ja.
Und dass Sie sich an diesem Samstagmorgen Danke. Zeit genommen haben. Ich hoffe, ihr konntet die Folge trotz der audiotechnischen Einschränkungen genießen und etwas über das spannende Leben von Frédéric César de Laarp mitnehmen. Ich möchte mich bei Herrn Meuli herzlich bedanken für die investierte Zeit und die Erklärungen in diesem Podcast. Wie immer geht der Dank auch an die Tongarage in Baar, welche das Beste aus der Audioaufnahme gemacht und die Folge wie immer hochprofessionell aufgearbeitet hat. Ihr findet mehr Informationen unter www.tongarage.ch. Habt ihr Lust auf mehr Zeitgenossenschaft? Ihr findet uns bei Spotify, auf unserer Homepage, auf LinkedIn, auf Instagram oder überall, wo man Podcasts hören kann. In diesem Sinne alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao!